BR Heimat. Habe die Ehre.
Und die Ehre hat heute Tom Fiewig im Studio Nürnberg. Und apropos Ehre, löschen, retten, bergen und schützen ist Ehrensache für unsere Feuerwehr. Männer und immer mehr Frauen, ob freiwillig oder hauptberuflich, die Feuerwehr ist heute unser Thema. Heute die Berufsfeuerwehr in Nürnberg. Seit 150 Jahren sorgt sie nämlich für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. Und bei vielen ihrer Einsätze war Hans-Peter Reismann dabei. 35 Jahre schon ist er bei der Feuerwehr, heute als leitender Branddirektor. Und wir möchten heute bei Habe die Ehre über die heutigen, aber auch die künftigen Herausforderungen einer Großstadtfeuerwehr sprechen. Und gleichzeitig wollen wir einen Blick zurückwerfen auf diese 150 Jahre Feuerwehrgeschichte. Hans-Peter Reismann habe ich heute die Ehre, leitender Branddirektor bei der Feuerwehr Nürnberg. Herzlich willkommen bei BR Heimat, Herr Reismann.
Habe die Ehre, Herr Fiewig.
Ja, zu einem Hans sagt man gerne mal Hansi. Bei einem Hans-Peter mit Bindestrich, den macht man nicht so einfach zum Hansi, oder?
Ich war früher immer der Hansi im Freundeskreis und habe mich tatsächlich zum Hans-Peter weiterentwickelt.
Weil es gibt ja auch noch den HP, ne, wie bei HP Kerkeling, wo das abgekürzt wird.
Ja, genau.
Der Arme muss sogar, glaube ich, noch einen Wilhelm dazufügen. Hans-Peter Wilhelm.
Ja, mir reicht Hans-Peter.
Das denke ich mir. 150 Jahre Berufsfeuerwehr Nürnberg. Heute unsere Überschrift über unserer Sendung mit Helm und Herz. Sozusagen immer einsatzbereit. Aber wenn wir schon bei Namen sind, der Hans-Peter sicher weniger, aber der Name Florian und die Feuerwehr, die sind ja untrennbar miteinander verbunden. Feuerwehrmänner werden ja auch als Florians-Jünger bezeichnet, zumindest war das früher so. Aber was war dieser heilige Florian tatsächlich und was hat er eigentlich mit der Feuerwehr zu tun?
Ja, er ist unser Schutzheiliger, sorgt eigentlich dafür, dass man vor Ungemach geschützt wird vor Feuersbrünsten, Hochwassern und sonstigen schweren Ereignissen und ist natürlich prädestiniert für uns als Feuerwehr, als Leitbild und als Schutzpatron.
Den heiligen Florian gab es ja tatsächlich, das ist ja eine reale Person, so um 250 im heutigen Österreich geboren, haben wir mal recherchiert, damals herrschten die Römer noch und der Florian war Legionär, allerdings war er Christ und wurde dann mit dem Märtyrertod sozusagen dafür bestraft. Aber ich möchte nochmal den Bezug zur Feuerwehr herstellen, denn es gibt eine kleine überlieferte Geschichte. Als an seinem Heimatort mal ein Haus lichterloh gebrannt hat, hat der kleine Florian tatsächlich einfach den Holzeimer gepackt, wie es ihn bei ihm zu Hause im Stall einige gab wohl, hat ihn kurzerhand mit Wasser gefüllt und hat das Feuer in wenigen Minuten gelöscht. Deshalb wird er eben auch oft dargestellt, einerseits als Soldat, aber dann auch mit diesem Wasserkübel als Attribut und mit dem brennenden Haus. Und dann habe ich mir gedacht, so Hightech heute irgendwie die Feuerwehr unterwegs in ihren Autos und habe mir sagen lassen von einem Bekannten, der bei der Freiwilligen Feuerwehr ist, ja, den klassischen Falteimer gibt's und zwar auf fast jedem Fahrzeug immer noch.
Ja, es gibt letztlich immer noch einfache Mittel, die Kübelspritze beispielsweise, Falteimer für Kleinbrände. Die Feuerlöscher heute natürlich die modernere Wahl, aber für Kleinbrände lohnt es sich oft nicht, dass man wortsmäßig eine C-Leitung legt oder ein Schnelleinsatzrohr nimmt, sondern da langt manchmal ganz wenig. Manche Notrufe, die reingehen, könnte man durchaus, wenn man vor Ort ist, auch selbst löschen. Aber es ist halt so, wenn die 112 gerufen wird und es ist eine Feuermeldung, dann fahren wir natürlich auch zu sowas hin. Aber tatsächlich gibt es so und in der Vergangenheit, in der Frühzeit, sage ich mal, des Feuerlöschwesens, war der Löscheimer tatsächlich das Mittel der Wahl, um Feuer zu löschen.
Da gab es noch keine geregelte Feuerwehr in dem Sinne, wenn wir ans Mittelalter denken zum Beispiel. Ja. Da war Manpower gefragt, man musste möglichst schnell Leute zusammentrommeln oder von der Kirchturmhöhe zusammenrufen und die haben dann eine Menschenkette gebildet zum möglichst vorhandenen Flussufer.
Ja, richtig, da musste jeder helfen. In Nürnberg beispielsweise gab es eine Brandschutzordnung aus dem Jahr 1449, das Feverpüchel, wo der Stadtrat, der Magistrat damals im Endeffekt vorgeschrieben hat, wer was zu tun hat. Alle mussten helfen, wenn die Glocken geschlagen wurden, die entsprechende Alarmierung über die Türme stattfand und dann musste alles zum Feuer eilen und dann gab es die Handwerker, die bestimmte Aufgaben hatten, wenn sie Leitern hatten. Pferdefuhrwerke mussten große Wasserkuften an die Einsatzstelle bringen, die zentral aufgestellt worden war und die Menschen mussten Eimerketten bilden, die dann letztlich das Wasser an die Brandstelle brachten.
Das heißt, die Türmer, gerade die, hatten eine gute Aussicht von den Kirchtürmen, die haben nicht nur die Uhrzeit angeschlagen, sondern die waren auch die ersten Brandschützer. Ja. Oder Brandmelder, muss man eigentlich sagen.
Das waren die Feuermelder. Es war ein sehr undankbarer Job. sie waren die ganze Zeit oben auf dem Turm, mussten aufpassen, natürlich nicht nur bei Feuer, sondern auch Sicherheit der Stadt, ob irgendwas auf die Stadt zukommt, bei sich anbahnenden Unwettern, genauso wie bei Feuersbrunst, letztlich wach sein, das wahrnehmen und alarmieren. Und wenn es mal nicht geklappt hatte, dann gab es eine saftige Strafe.
Mhm. Und als dann die Telefone aufkamen, war es ja oft so, es gab dann drei Telefone in den kleinen Städten. Der eine Apparat stand beim Bürgermeister, der zweite bei der Feuerwehrwache und der dritte hat man meistens nach oben verlegt zum Türmer auf den Kirchturm.
Richtig, ja, genau. Also die Geschichte der Alarmierung, die Türmer waren in Nürnberg bis in die 1890er Jahre tatsächlich im Einsatz und wurden erst mit der zunehmenden Feuertelegrafie, mit dem Brandmeldenetz, Feuermeldenetz und auch dem ersten Telefonnetz dann abgelöst, aber auch erst dann, als man überhaupt der Wasserversorgung sicherstellen konnte und eben gleichzeitig dann eben auch Feuerverpflichtete nicht mehr brauchte, die das Wasser an die Einsatzstelle trugen.
Und Stichwort Kommunikation noch, was vom heiligen Florian auch übrig geblieben ist, dass man im Funkverkehr immer noch sich mit Florian meldet.
Ja, das ist genau, er ist also immer bei uns, der Schutzheilige, im Funk sowieso. Mhm. Florian, heutzutage der Funkrufname, früher gab es noch die Florentine im 2-Meter-Band, jetzt sind wir ja nicht mehr analog, sondern digital, da ist es der Florian.
Und in dem Fall jetzt, wenn wir über die Berufsfeuerwehr Nürnberg sprechen, ist es dann Florian Nürnberg XY, da kommen noch irgendwelche Zahlen,
oder? Richtig, dann kommt die Fahrzeugkennung. Der Florian Nürnberg 2121 zum Beispiel ist ein Einsatzleitwagen bei uns vom Direktionsdienst auf der Wache 2.
Heiliger St. Florian, schütz unser Haus, zünd andere an. Ein oft bemühter Spruch. Wie oft mussten Sie sich den schon anhören in Ihrem Leben?
Oh, unzählige Male.
Ja. Ein bisschen zynisch ist es schon, oder?
Ja, eigentlich ja nicht der Sinn des Schutzheiligen, sondern genau das Gegenteil. Also war sicher nicht dran gelegen, dass andere Häuser brennen, sondern dass gar nichts passiert. Also insofern ist der Spruch ein bisschen daneben.
Mhm. Aber ein anderer Spruch, der lautet, oder ein anderer Satz, wenn ich groß bin, will ich Feuerwehrmann werden. Wer hat diesen Satz in seinem Leben nicht mindestens einmal schon gesagt? Falls aus Ihren ersten Berufswünschen tatsächlich nie etwas geworden ist, können Sie heute zumindest bei Habe die Ehre ganz nah dabei sein an der Arbeit des Feuerwehrmanns und auch natürlich der Feuerwehrfrau. Hans-Peter Reismann, leitender Branddirektor bei der Feuerwehr Nürnberg, ist heute mein Gast. Herr Reismann, mit gutem Beispiel vorangehen, das ist ja schon immer eine gute Motivation, andere Menschen auch für gewisse Berufe zu motivieren, gerade bei der Feuerwehr oder auch bei der Polizei, hat man aber oft auch den Eindruck, dass es so ein bisschen wird von Generation zu Generation weitergegeben. Oft gibt es richtige Polizeifamilien. Ist es bei der Feuerwehr auch so, dass das oft in der Familie so passiert, dieses Feuerwehrgehen, das weitergegeben wird?
Ja, gibt es auch bei der Feuerwehr natürlich, bei der Berufsfeuerwehr. Und natürlich ganz besonders bei den freiwilligen Feuerwehren, wo ja letztlich teilweise ganze Familien aktiv die Feuerwehr unterstützen. Aber bei der Berufsfeuerwehr gibt es diesen Fall auch sehr oft. Wir haben den Namen auch durchnummeriert. Wenn ein König da ist und ist der Sohn da, dann gibt es König 1, König 2 und so weiter. Ja, also insofern ist es bei uns auch so. Natürlich erlebt man als Kind die Arbeit des Vaters. Wenn man davon begeistert ist, dann hat man Interesse, ist nah dabei an allem und dann ist es schon ein bisschen natürlich auch eine Nachwuchswerbung. Aber es ist nicht die Mehrheit tatsächlich bei der Berufsfeuerwehr.
Und wie war es bei Ihnen? War da der Feuerwehrberuf in irgendeiner Weise vorher vorhanden in der Familie?
Überhaupt nicht. Ich bin in Johannes aufgewachsen, mitten in Nürnberg letztlich. Und freiwillige Feuerwehr gab es da nicht. Es gab die Feuerwache 1 in der Reutersbrunnenstraße. In den 90er Jahren, wo es für mich langsam aktuell wurde, war das allerdings alles ziemlich in sich gekehrt. Wenig Öffentlichkeitsarbeit, du wusstest nicht, was sind das für Menschen. Und ich bin tatsächlich eher durch Zufall, Fügung, wie man es einmal nennen will, letztlich dazugekommen. Ich war mit meinem Diplom Chemieingenieur fertig und war auf dem Sprung in die Industrie. Und dann kam ich tatsächlich, aus welchen Gründen auch immer, zweimal zu schweren Verkehrsunfällen, wo ich helfen musste, was mir unwahrscheinlich Befriedigung gegeben hat, dass ich da helfen konnte. Ich war schon immer sehr sportlich und Sport und Berufsfeuerwehr hängt zusammen. Mhm. Und wie es wirklich der Zufall, die Fügung wollte, war zu der Zeit auf einmal Stellenausschreibungen von der Berufsfeuerwehr in Fürth und von der Berufsfeuerwehr in Nürnberg, die Chemieingenieure suchten,
Weil die wissen, warum es brennt oder warum irgendwas explodiert, oder?
Ja gut, wir sind in unserem Berufsfeld natürlich feldtechnisch unterwegs. Wir haben vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutz, damals Störfallverordnung, gerade am Aufleben. Du hast Chemiebetriebe mit kontrollieren müssen und beaufsichtigen müssen. Der Chemieschutz auch im Einsatzbereich nahm zu, Chemieunfälle. Ich erinnere an Seveso, diese ganzen Geschichten, Seveso, diese Schadensereignisse, und da mussten die Berufsfeuerwehren auch nachziehen, und deswegen waren jetzt eben auch mal Chemieingenieure gefragt. Ansonsten haben wir natürlich bei uns auch Maschinenbauingenieure, Bauingenieure, weil wir doch sehr viel technisch auch unterwegs sind in der eigenen Beschaffung, aber auch in der Begutachtung von Objekten, in der Beratung. Und insofern war das für mich eigentlich der Einstieg. Ich habe mich beworben und habe diesen eigentlich völlig neuen Beruf zusätzlich zu meinem eigentlichen Beruf dazugelernt. 2,5 Jahre unterwegs gewesen, im ganzen Bundesgebiet, von der Pike auf im Einsatz, vom Angriffstruppführer beim Kellerbrand bis zum Zugführer. Und dann 1993 stieg ich dann bei der Berufsfeuerwehr richtig ein.
Und das alles quasi als Schlüsselerlebnis. Sie haben es gesagt, Sie kommen zu einem Unfall und wissen zum Glück, wo Sie hinlangen müssen im Endeffekt. Und das ist ja auch was, was man wissen muss, zumindest auch bei großstädtischen Feuerwehren in Nürnberg ist es, glaube ich, auch so, dass auch der Rettungsdienst teilweise, also die Arbeit am Verletzten zum Beispiel, nicht nur bei den Rettungsorganisationen liegt, sondern die Feuerwehr ist da auch mit beteiligt.
Ja, seit 1992, da haben wir die Rettungssanitäterausbildung bei uns offiziell mit eingeführt. Deutschlandweit gehört Rettungsdienst eigentlich zur Berufsfeuerwehr. In Bayern ist es anders. Da sind die durchführenden Hilfsorganisationen, die das hervorragend machen. Und wir aber immer wieder an der Einsatzstelle miteinander zusammenarbeiten müssen. Und da ist es wichtig, dass man das Aufgabengebiet des anderen auch versteht. Und wir sind sehr häufig im Einsatz auch als sogenannte First Responder. Das heißt, wenn der Rettungsdienst ausgebucht ist und wir haben beispielsweise einen Herzinfarkt oder Verdacht auf Herzinfarkt, dann kommt eine Einheit der Feuerwehr, die die Erstmaßnahmen und die lebenserhaltenden Maßnahmen, Reanimation und so weiter durchführt und den Patienten so weit vorbereitet, dass man ihn mit Information und mit entsprechenden guten Vorbereitungen an den Rettungsdienst übergeben kann. Das gehört dazu. Wir sind mittlerweile in Nürnberg eine Blaulichtfamilie, die zusammenarbeitet, und wir haben für die Ausbildung einen Rettungswagen, der auch ab und zu, wenn es eng ist im Rettungsdienst, sogenannte Spitzenlasteinsätze fährt, also dann tatsächlich die Arbeit auch des Rettungsdienstes macht bis zum Transportübergabe in der Notaufnahme.
Und das alles koordiniert von einer einzigen integrierten Leitstelle. Das war früher auch anders. Da hatte jeder sozusagen seine eigene, mehr oder weniger. Die mussten sich dann gegenseitig informieren.
Ja.
Also ist das, was da passiert ist, dass man das alles vereinheitlicht hat, eine gute Sache gewesen rückwirkend?
Ist eine hervorragende Sache. 2011 kam die integrierte Leitstelle im Endeffekt in die Betreiberschaft der Berufsfeuerwehr Nürnberg. Wir haben die 6 Gebietskörperschaften mit bei uns. Das ist die Stadt Nürnberg, Stadt Fürth, Stadt Erlangen und die Landkreise Nürnberg, Erlangen, Höchstadt und Fürth-Land. Also ein Rieseneinsatzgebiet. Und da werden alle Einsätze der Feuerwehren und des Rettungsdienstes koordiniert, alarmiert, koordiniert. Der Katastrophenschutz wird begleitet, wenn es ein größeres Ereignis gibt. Und alles in einer Hand, was zu einer Vernetzung geführt hat zwischen den Organisationen. Natürlich gab es am Anfang Vorbehalte, die sind aber Gott sei Dank im Laufe der Zeit verschwunden. Und es ist eine sehr effektive Maßnahme, die für den Bürger und die Bürgerinnen letztlich lebensrettend wirkt.
Man kennt ja so ein bisschen diese Konkurrenzsituation gerade zwischen Nürnberg und Fürth, also fußballmäßig. Und es gibt sicherlich ja auch eine Fürther Feuerwehr, genauso wie in Erlangen eine Struktur ist. Und wenn man sich aber jetzt gegenseitig aushilft, fahren die Nürnberger schon mal über die Stadtgrenze nach Fürth oder andersrum?
Ja, also natürlich, wenn der Bedarf besteht, dann unterstützen wir uns gegenseitig. Also ich persönlich habe im August 2023 als Einsatzleiter, ich war dann in der Leitstelle, dieses Starkregenereignis an der Backe gehabt, möchte ich mal sagen, wo 1100 Einsatzstellen aufgeploppt sind innerhalb weniger einer Stunde, 2 Stunden, wo sich dieses Regenband festgesetzt hat. Und
sind Keller vollgelaufen, Unterführungen, Leute waren auf den Autodächern gesessen.
Hat es bisher in Nürnberg so noch nicht gegeben. Und da tue ich mir nichts, wenn ich Hilfe aus dem Umland anfordere. Und wir sind massiv unterstützt worden, wirklich von allen in der Leitstelle befindlichen Kreisen und Städten. Und es war eine ganz tolle Leistung, Gemeinschaftsleistung. Und wir haben es tatsächlich geschafft, 800 Einsatzstellen in dieser Nacht abzuarbeiten. Hm. Und die Stromversorgung konnte dadurch wieder durch die Energie hergestellt werden, weil wir teilweise Stromausfälle hatten. Ganz wichtig gewesen, diese Zusammenarbeit, früher undenkbar.
Und letztendlich haben nicht alle dann am Tag drauf freigemacht und Überstundenausgleich, sondern dann geht es ja weiter.
Ja, das ist dann immer so unser Los. Ja. Bei den Ehrenamtlichen natürlich insbesondere, die da ganz kräftig mithelfen bei diesen Ereignissen. Das schafft eine Berufsfeuerwehr alleine nicht. Aber wir sind, sag ich mal, es gewöhnt, zu Unzeiten zu arbeiten, alles zu geben, über Grenzen zu gehen. Und wenn dann am nächsten Tag was ansteht, dann geht's weiter. Und diese Ausnahmeereignisse fordern schon immense Kraft, aber man hat dann auch die entsprechende Motivation.
Hm. Das heißt, Feuerwehrmann, Feuerwehrfrau, ein Beruf für Menschen mit Helfersyndrom?
Helfersyndrom ist vielleicht die falsche Richtung. Man muss es wollen, man muss es können, man muss einen gewissen Abstand wahren können. Und das sind so ganz wichtige Sachen, dass das beim Helfersyndrom, das ist so zwanghaft, und zwanghaft darf es nicht sein. Es muss tatsächlich mit Vernunft und Verstand laufen.
Aber es ist ja eine Tätigkeit, ein Beruf so ein bisschen mit zwei Seiten. Also zum einen will man helfen, man brennt vielleicht auch wirklich drauf. Zum anderen weiß man oder sollte es wissen, dass man in solchen Einsätzen auch menschliches Leid sehen wird, nicht einfach zu verarbeitende Situationen erleben wird, manchmal sogar dem Tod anderer Menschen begegnen wird. Das heißt, das ist so eine eigenartige Mischung aus Faszination auf der einen Seite und ja, Respekt auf der anderen, könnte man das so sagen?
Ja, man ist gedrillt, das muss man schlicht und ergreifend sagen. Wir werden in der Ausbildung richtig trainiert und gedrillt. Einerseits in der Vorbereitung, was auf uns zukommt. Andererseits im Handlungsleitfaden. Es läuft wirklich militärisch ab, jeder weiß, was er zu tun hat. Die Aufgaben sind ganz klar, es gibt keine Diskussion. Man hilft sich gegenseitig, wenn es irgendwo zwickt. Und das hilft unwahrscheinlich viel in der Abarbeitung. Aber es ist auch so, dass es einem natürlich oft mal nahe geht. Man ganz schlimme Sachen erlebt, die man dann im Nachhinein miteinander verarbeitet. Und wir aber auch Hilfsangebote haben, wenn es zu stark war, wo wir dann im Endeffekt Notfallseelsorger mitzuziehen können und im schlimmsten Fall, wenn jemand wirklich davon krank oder wenn sich anzeigt, dass er vielleicht Symptome bekommt von einer psychischen Krankheit, dann haben wir ein Netzwerk, wo wir auch zurückgreifen können.
Herr Reißmann, da gibt es ja noch neben all dem, was wir vorhin schon besprochen haben, belastende Situationen, die man erleben muss im Einsatz, aber dann trotzdem noch den Teamgeist und letztendlich auch den Spaß, oder? Da ist das Feuerwehrvölkchen, die Blaulichtfamilie schon so eine ganz eigene Sippe.
Ja, Gott sei Dank. Der Teamgeist ist ein faszinierender Aspekt des Berufs. Also du musst Teamplayer sein. Auf der Wache selbst lebst du mit anderen Kolleginnen und Kollegen zusammen 24 Stunden, bist ein eingeschworener Kreis, erlebst die Launen des anderen, musst damit zurechtkommen, musst aufbauen vielleicht. Du hast verschiedene Rollen in der Wachabteilung, die sich ergänzen müssen. Also da ist dann natürlich einerseits das Aufeinander verlassen können und dann ist natürlich auch der Spaß, gerade in der Bereitschaftszeit, ganz wichtig. Da fallen dem einen oder anderen schon ganz witzige Sachen ein. Das gehört dazu, das gemeinsame Kochen am Abend oder am Wochenende, wo jeder mithilft, dass es gutes Mittagessen gibt. Ja, wenn der Einsatz dazwischen kommt, dauert es oder verzögert sich. Aber ansonsten ist das auch ein ganz wichtiger Fakt, der den Teamgeist eigentlich stellt, und das macht diesen Beruf einfach einzigartig, was den Zusammenhalt anbelangt. Und du musst wirklich Teamplayer sein, wenn du das machen willst.
Da höre ich jetzt so ein bisschen auch raus, was die Dienstzeiten angeht. Das ist jetzt nicht irgendwie 9-to-5, sondern wenn man miteinander kocht und am Wochenende, haben Sie gesagt, und wenn man miteinander die Stube teilt im Endeffekt, dann geht's reden wir von Schichten, die 24 Stunden und länger dauern, oder?
Ja, die Regel im Wachdienst ist tatsächlich der 24-Stunden-Dienst, dreimal in der Woche, beziehungsweise auch mal zweimal in der Woche. Das ist ein bestimmter Dienstrhythmus. Wir arbeiten über 48 Stunden, 52,3 Stunden derzeit auf den Wachabteilungen. Sommer wie Winter, Weihnachten wie Ostern, 24/7. Und das ist schon eine Besonderheit, die muss man auch wollen. Mhm. Ja, es sind natürlich auch planbare Dienstpläne im Moment. Und insofern kann man sich auch ganz gut arrangieren, aber es muss einem bewusst sein, man ist eben abends häufig mal und auch an den Wochenenden häufig mal nicht zu Hause.
Mhm. Das heißt, die Familie muss da mitziehen auf der einen Seite und auch der eigene Körper, weil ja das nicht unbedingt vielleicht mit dem eigenen Biorhythmus, den man bisher so gelebt hat, dann vereinbar ist.
Ja, ist tatsächlich so. Die Familie ist jemand, der es ertragen muss, gibt dann aber auch Unterstützung. Und der Biorhythmus, der erfordert natürlich, dass man sich fit hält. Und das ist bei uns bei der Berufsfeuerwehr Grundvoraussetzung, die Atemschutztauglichkeit. Du wirst im Endeffekt unter 50 Jahre regelmäßig durchgecheckt und über 50 Jahre jedes Jahr beim Betriebsarzt. Die Belastung, du musst Atemschutzübungen ableisten jedes Jahr und dadurch bist du gezwungen, Sport zu machen. Und wobei, man will es ja, es gehört dazu und man muss sich fit halten.
Da gibt es ja immer so das Klischee auch über die Feuerwehr, naja, wenn es gerade nicht brennt oder kein Einsatz ist, dann hockt ihr bloß auf der Wache und guckt Fernsehen und spielt Videospiele und so. Dem ist aber vermutlich mitnichten so.
Absolut nicht. Wenn kein Alarm ist, dann hat jeder eine Aufgabe in Werkstätten, in Sachgebieten, ja, teilweise auch am Schreibtisch. Atemschutzgeräte müssen gewartet werden, Fahrzeuge müssen fahren können, Einsatzplanungen müssen gemacht werden, Personaleinteilungen müssen gemacht werden. Das läuft im Endeffekt im Dienst, wenn es nicht gerade brennt oder was passiert ist, weil dann lassen wir alles liegen und stehen und dann geht's raus.
Und diese körperliche Betätigung, der Sport und so weiter, das ist dann auch nicht unbedingt in die Freizeit rausverlagert, ins Private, sondern das ist schon auch Teil des Dienstalltags.
Es ist Teil des Dienstalltages. Wir haben im Endeffekt Einrichtungen, also Trimmräume, Sporträume, wo man sich fit halten kann und fit halten muss. In der Bereitschaftszeit sowieso, aber auch ab 16 Uhr besteht die Möglichkeit, dass man dann auch mal Sport macht. Und das alleine reicht aber nicht. Das heißt, du bist in der Freizeit auch unterwegs und machst irgendwas, damit du dich fit hältst.
Das und was wir schon angesprochen haben, diese Gruppendynamik, sage ich jetzt mal, dieses geschlossene Teamgeistgefühl, das war viele Jahre natürlich eine Männerdomäne. Tun sich da Frauen schwer, auch da reinzukommen? Wie ist das so sozial?
Frauen bei der Berufsfeuerwehr ist tatsächlich noch eine Seltenheit in Anführungszeichen, ist in den letzten Jahren besser geworden. Bei der Freiwilligen Feuerwehr gang und gäbe. Und die Frauen, die wir jetzt bei uns haben, die gliedern sich hervorragend ein. Die wirken auch sehr gut sich aus auf eine Abteilung.
Inwiefern?
Ja, ich sag mal, der Umgangston, das Ganze wird, sag ich mal, ein bisschen anspruchsvoller.
Okay.
Nee, also funktioniert hervorragend. Mhm. Gibt es keine Probleme. Und die Zahlen in den letzten Lehrgängen, die nehmen auch zu. Und was wir natürlich jetzt auch mit neuen Berufsbildern geschaffen haben, dass man Leute von der Schule abholt, gerade im Bereich Notfallsanitäter, Ausbildung, die als Sprungbrett dann für die weitere Ausbildung dient, haben wir sehr viele junge Damen, die Ausbildung durchlaufen und für die Zukunft zur Verfügung stehen.
Mhm. Und dann gibt es ja auch ganz spezielle Dinge, die sich auch durch den technischen Fortschritt ergeben. Ich habe jetzt gerade in der Zeitung gelesen, bei mir in Ansbach, wo ich wohne, hat die Feuerwehr, und vermutlich ist es in Nürnberg ähnlich, eine spezielle Drohneneinsatzgruppe sozusagen, also die Drohnen steigen lässt. Und da sind auch schon bereits zwei Frauen als Drohnenpilotinnen ausgebildet. Mhm. Und das ist natürlich etwas, wo man sagt, okay, da spielt jetzt körperliche Leistungsfähigkeit, dass man irgendwie ordentlich Muckis hat und Gewichte stemmen kann, gar keine Rolle, sondern da geht es eher um Feingefühl und um technisches Verständnis. So eine Drohne über eine Einsatzstelle sinnvoll zu bewegen.
Ja, wir haben tatsächlich in Nürnberg auch jetzt schon länger eine Drohnengruppe. Wir haben die angesiedelt tatsächlich bei der Freiwilligen Feuerwehr, bei der Unterstützungsgruppe der örtlichen Einsatzleitung. Mhm. Als Führungshilfsmittel auch für den Einsatzleiter bei Einsätzen, ist regelmäßig im Einsatz, insbesondere beispielsweise bei Personensuchen, die sehr häufig stattfinden, dass jemand vermisst wird, im Bereich von einem Altenheim beispielsweise. Wir haben sie auch bei Bränden, Großbränden im Einsatz, wo man über diese Drohne nicht nur Bilder senden kann, aufnehmen kann, sondern eben auch über Wärmebildkameras tatsächlich Brandherde aufspüren kann. Mannigfaltig bei der Personensuche sind auch die Wärmebildkamera oft im Einsatz, damit du feststellst, ist da irgendwas, was menschlich unterwegs ist, oder liegt da irgendwo jemand, der gesucht wird. Also das sind schon sehr viele Möglichkeiten der Unterstützung, die die Drohne bietet. Und es ist erst der Anfang einer Entwicklung, die sicher noch viel mehr bringt.
Und im Endeffekt dient es dazu, letztendlich Übersicht zu haben. Also das, was man früher höchstens von einer Anhöhe oder von einer Feuerwehrleiter vielleicht ansatzweise sich verschaffen konnte bei einer unübersichtlichen Einsatzlage, einer großen Unfallstelle, einem großen Brand. Das erleichtert jetzt die Drohne, weil die in Echtzeit sozusagen zeigt, welche Ausmaße hat das Ganze, wo können wir vielleicht ansetzen, von welcher Seite.
Ja, ist also für die taktische Entscheidung wirklich wichtig, die Information, die man bekommt. Man kann dadurch auch vermeiden, beispielsweise, dass man Hubschrauber anfordern muss, der Polizei, der jetzt da unbedingt anfliegen muss, wenn man das mit der Drohne auch schon regeln kann. Bombenevakuierungen zum Beispiel überwachen wir gemeinsam mit einer Drohne der Polizei, damit du die kreist dann drüber und kontrolliert das Umfeld, dass nicht irgendjemand in einen Sperrbereich eindringt. Und das sind natürlich schon Möglichkeiten, die hast du nicht gehabt und wäre, wenn, sehr personalaufwendig und du könntest die Informationen gar nicht bekommen.
Und trotzdem sind diese unterstützenden Kräfte, weil sie gesagt haben, freiwillige Feuerwehr, genauso schnell an Unfallstellen, wo man sie eben braucht, in der Kürze der Zeit?
Ja, also die Einheit, die wir da haben, ist hoch motiviert. Bei der Berufsfeuerwehr ist es so, dass wir langsam an die Grenzen stoßen, was wir alles bedienen können müssen. Und was alles wirklich jetzt professionell 24/7 von uns bedient werden muss. Und die Unterstützungsgruppe örtliche Einsatzleitung ist wirklich eine Einheit, die hoch verfügbar ist, die immer bei der Sache ist und wo wir genügend Personal tatsächlich an die Einsatzstelle bringen, um diese Drohne im Einsatz zu bringen.
Habe die Ehre am Donnerstagvormittag. Packen wir es an, haben wir vorhin gehört. Und wir gehen dorthin, wo es heiß ist. Hans-Peter Reismann, leitender Branddirektor bei der Feuerwehr in Nürnberg. Dieses Thema Feuer und die Faszination und gleichzeitig das Feuer als zerstörerisches, lebensbedrohliches Element. Ist das auch etwas, was den Feuerwehrmann sozusagen sogleich fasziniert, aber auch Respekt abverlangt? Weil vor dem Holzfeuer sitzen, zu Hause in die Flammen gucken, wenn es außen kalt ist, oder ich kenne es von den Pfadfindern noch, am Lagerfeuer sitzen und das Prasseln hören. Das ist einerseits schon faszinierend, dieses Element Feuer.
Faszinierend wirklich, wenn man es im Griff hat, und angsteinflößend, erschreckend, vernichtend, wenn es außer Kontrolle ist.
Ist Feuer dann gut oder schlecht oder beides? Oder?
Feuer ist gut, wenn wir es nützen können, und schlecht, wenn es uns schadet. Und wir sind meistens beim Schadensfeuer eingesetzt und deswegen haben wir schon sehr viel Respekt, interessanterweise nicht nur vor Feuer, wir haben genauso viel Respekt vor Wasser.
Und das ist inzwischen auch noch vermutlich durch den Klimawandel durchaus auf dem aufsteigenden Ast sozusagen.
Ja, auf dem aufsteigenden Ast und teilweise sehr unberechenbar.
Und gleichzeitig ist das Wasser auch, wenn wir in die Geschichte der Nürnberger Feuerwehr blicken, natürlich erstmals durch den Fluss Pegnitz, der mitten durch die Stadt fließt, aber letztendlich auch den Main-Donau-Kanal, auch ein Gefahrenherd.
Ja, also sagen wir, die Pegnitz war lange nicht der Freund der Nürnberger. Es gab im Mittelalter bereits Hochwasser und 1909, wenn wir bei der Geschichte der Berufsfeuerwehr waren, da war die Berufsfeuerwehr seit 1875 im Dienst. Der Kahnbetrieb und auch der Betrieb bei Hochwasser war eine Aufgabe der Berufsfeuerwehr, das heißt Menschen versorgen, evakuieren, schützen. Und 1909 war eines der verheerendsten Hochwasser in Nürnberg, bei der die Berufsfeuerwehr richtig gefordert war. Es mussten vom Boden aus Feuer gelöscht werden, es mussten Menschen gerettet werden, die sich verschätzt hatten in ihren Gebäuden, nicht mehr raus konnten. Es mussten im Endeffekt Menschen versorgt werden, die eingeschlossen waren. Es war einer der größten Einsätze in der Anfangszeit mit der Berufsfeuerwehr. Wurde erst besser, tatsächlich nach dem Krieg, bis in die 60er Jahre, als die ganzen Schutzmaßnahmen an der Pegnitz in der Stadt Nürnberg getroffen wurden, waren im Zulaufbereich der Pegnitz Änderungen und auch im Ablaufbereich der Pegnitz Änderungen gemacht wurden. Bis dahin konnte die Pegnitz, mit der lebten die Nürnberger ja, da gab es Mühlen, die für Energie sorgten, für Antriebe sorgten, da musste man nah am Wasser sein, aber dieses nah am Wasser hatte meistens im Winter die Konsequenz, dass das Wasser dann ganz leicht in die Stadt fließen konnte, den Hauptmarkt überfluten, irgendwo rauskommen, wo es niemand gedacht hat. Und das wurde tatsächlich erst nach dem Krieg, aufgrund der großen Zerstörung konnten Baumaßnahmen durchgeführt werden, die das Ganze letztlich im Zaum hielten dann.
Und der Ludwig-Donau-Main-Kanal, wie er ja jetzt also korrekt heißt, der wurde ja als künstliches Gewässer angelegt, ja, unter Ludwig I. und mit hohen Dämmen auch letztendlich. Und als dann zu einem gewissen Zeitpunkt, auf den wir jetzt geschichtlich auch kommen möchten, das hat eher mit Zeitgeschichte dann zu tun schon, hat das jemand erwartet, dass das jemals nicht halten könnte, ein solcher Damm?
Nein. Der Dammbruch in Katzwang in den 70er Jahren war so nicht vorhersehbar. Letztlich, wenn man die Ursachenforschung nachgeht, war da ein Rohr, entlang sich das Wasser den Weg bahnen konnte, mhm, und zu einer Unterspülung des Dammbereichs führte, was dann letztlich den gesamten Druck nicht mehr standhalten konnte an der Stelle, genau oberhalb von Katzwang, und dann diese Massen an Wasser, die in dem Abschnitt drin waren, in dem Kanalabschnitt, sich ergossen runter zur Rednitz. Das konnte so niemand vorhersehen, und es war einer der verheerendsten Überflutungseinsätze in der Nachkriegsgeschichte, definitiv mit einem wahnsinnigen Zerstörungsgrad, und ein Mädchen, das dabei ihr Leben verlor, viele Gebäude, die zerstört wurden, und ein wahnsinniger Sachschaden, der da entstanden ist, war übrigens auch dann der erste Katastrophenfall, der offizielle Katastrophenfall in der Nachkriegszeit.
Das ist tragisch natürlich für das eine Todesopfer, aber auf der anderen Seite ein Wunder, dass nicht mehr Menschen zu Schaden oder umgekommen sind.
Ja, wenn man noch mit Leuten sprach, die diesen Einsatz miterlebt haben, wurde tatsächlich mehr befürchtet an Todesopfern. Es war glimpflich, aber trotzdem extrem schlimm, und auch das Ausmaß im Endeffekt für die Menschen, die betroffen sind, natürlich immens schlimm.
War dann die Feuerwehr zu dem Zeitpunkt auch kompetent darauf vorbereitet, oder hat man aus diesen Einsätzen, die das erste Mal in dem Umfang stattgefunden haben, auch wieder Lehren gezogen für die Zeit danach?
Letztlich ist es so, dass wir aus allen Einsätzen Lehren ziehen. Wir besprechen das nach, versuchen das in der Einsatzplanung reinzumachen. Ich meine, aufgrund des Dammbruchs kamen dann Rhein-Main-Donau-Kanal-Alarmplanungen, mhm, mit Sirenenwarnsystemen, die man aufgebaut hat, um bestimmte Abschnitte zu planen. Es wurden Evakuierungsmaßnahmen geplant, damit man die Menschen, wenn sich irgendein Anzeichen von Dammdurchweichung gibt, dass man die dann entsprechend im Vorfeld schon in dem Bereich der Überflutung, die zu erwarten ist, retten kann. Es wurden Einsatzmittel beschafft, großer Einsatzleitwagen, dass man im Endeffekt eine Führungsstelle vor Ort hat, die nicht in einem PKW stattfindet, sondern in entsprechend Räumlichkeit mit entsprechender Funkverbindung, mit entsprechenden Kommunikationsmitteln und Platz für einen Stab. Das waren sicherlich Lehren, die man gezogen hat. Ich war dann in Dresden 2002, und dann haben wir mal gesehen, was ein Fluss wie die Elbe dann auch anrichtet, was sicherlich in noch größerem Maßstab das widerspiegelte, was damals in Katzwang passiert ist.
Und das führt uns natürlich dann ganz weg vom Feuer, ne? Das ist ja das Gegenteil und nicht, ja, nicht minder zerstörerisch, ja, in seiner Wucht, wenn es eben außer Kontrolle gerät.
Ja, zu diesen Ereignissen der Flüsse oder der Verkehrsgewässer, der fließenden Gewässer, immer mehr natürlich die Gewalt des Wassers, das von oben kommt, sich im Kanalsystem dann zwängt und dort letztlich einen immensen Druck aufbaut, Unterführungen überflutet, Tiefgaragen zulaufen lässt, und bei diesen Ereignissen natürlich immer die Gefahr besteht, dass du dich im Endeffekt mit diesem Wasser verschätzt und irgendwo reingerätst, wo du nicht mehr rauskommst und dann ertrinkst.
In Tiefgaragen zum Beispiel, ja, oder Unterführungen.
Richtig, Kellern.
Das heißt, im Endeffekt geht es da auch erstmal drum, an so einer Unfallstelle oder an so einer Notfallstelle zu gucken, sind alle, die in dem Haus gewohnt haben oder wie auch immer, sind die da, fehlt jemand sucht eben an solchen Orten erstmal nach Menschen?
Ja, das ist so grundsätzliches Vorgehen natürlich von einer Einsatzleitung, dass sie in kürzester Zeit die Lage erfassen muss. Sind alle Menschen in Sicherheit in dem Bereich oder sind noch Menschen im Gefahrenbereich? Und dann ist immer das Vorrangige die Rettung der Menschen. Das ist immer das Allererste, was eigentlich an jeder Einsatzstelle abläuft.
Hans-Peter Reißmann ist heute zu Gast bei Habe die Ehre, leitender Branddirektor bei der Feuerwehr in Nürnberg. Seit 35 Jahren sind Sie dabei, Herr Reißmann, und leitender Branddirektor, das ist in der Hierarchie der Feuerwehr, der Berufsfeuerwehr schon ziemlich weit oben, oder ist es vergleichbar mit den Lehrern? Das ist dann der Studiendirektor, der fast schon Schulleiter ist, aber noch nicht wirklich.
Ich bin der Stellvertreter der Feuerwehr Nürnberg, also es gibt noch einen über mir, den Volker Skrock, ein guter Freund von mir und ein sehr guter Kollege. Der ist Oberbranddirektor und ich bin der leitende Branddirektor, sein Vertreter und der Zweite in der Hierarchie.
Wann haben Sie das erste Mal überhaupt persönlich mit Feuer zu tun gehabt?
Eigentlich schon in der Grundausbildung, 1990 in Fürth, war ich im Grundausbildungslehrgang und da wurden wir, damals war das noch gang und gäbe, zur Unterstützung der Berufsfeuerwehr mitgerufen, war noch relativ klein, der Brand, und dann in der weiteren Ausbildung in Braunschweig, wo ich war, wurde ich konfrontiert mit einem Kellerbrand als Angriffstrupp. Die Schutzausrüstung damals sehr mau noch, das heißt, du hast die Hitze noch gespürt und du hast das Poltern des Brandes an der Tür, das Schlagen, die Druckstöße an der Tür und musstest da rein und musstest kriechend am Boden dich Richtung Feuer vorarbeiten. Deine Ohren sind fast abgefallen vor Hitze. Und das Wasser, was zurückfloss vom Löschen, war heiß. Also es war, da hatte ich richtig Angst. Aber man musste den Brand bekämpfen und wir schafften es dann mit der Zeit. Aber das waren so meine ersten Kontakte, die Respekt verlangten. Und dann wurde ich auch schon in Braunschweig tatsächlich das nächste Mal mit den Folgen eines Brandes von einem Hubschrauber konfrontiert, wo ich zwei Bundesgrenzschutzbeamte nur noch als Überreste ablöschen musste nach einem Hubschrauberabsturz.
Das geht einem auch nach, oder sowas?
Das hängt immer noch drin, wie viele andere Sachen auch noch. Wenn ich jetzt rede, merke ich es macht mir den Hals immer noch ein bisschen zu. Aber auf der anderen Seite habe ich auch sehr vielen Menschen geholfen und das baut mich auf.
Und heute, anders als früher vielleicht auch, hat man die Möglichkeit, das psychologisch zu bearbeiten. Also einerseits natürlich in der Gruppe, Sie haben gesagt, Sie machen Nachbesprechungen, das ist das eine. Aber wenn man merkt, gewisse Dinge lassen einen vielleicht nicht los oder haben negative Einflüsse auf sein eigenes Seelenleben, dann haben Sie auch Fachleute, die Ihnen da helfen.
Ja, wir haben im Hintergrund drei Notfallseelsorger, die wir zur Rate ziehen, die auch sich die Zeit nehmen in einem geschützten Bereich außerhalb der Feuerwehr, wenn jemand tatsächlich auch bereit dazu ist, sich mit den Menschen auseinanderzusetzen, mit ihm zu reden. Und wenn sie merken, dass es da irgendwelche Ansätze gibt, dass es chronisch werden kann und eine psychische Erkrankung, eine posttraumatische Belastungsstörung die Folge sein könnte, dann können wir über die Kameradinnen und Kameraden der Notfallseelsorge Kontakt herstellen zum psychosozialen Netzwerk mit Psychologen, die sich dann um die Leute kümmern.
Und Stichwort starke Männer und taffe Frauen, das ist dann kein Zeichen von Schwäche?
Nee, also es wäre nicht normal, wenn man alles wegsteckt und ganz cool, das ist dann meistens schon mal verdächtig, wenn jemand so cool dann tut, da stimmt was nicht, das ist Verdrängen. Man muss sich dem öffnen und ich möchte nicht wissen, also bei meiner Frau ist es so, habe ich wahrscheinlich schon sehr häufig auch als Notfallseelsorge verwendet. Und das wird auch bei den anderen Kollegen, Kolleginnen so ablaufen, wenn es wirklich schlimm wird im Rettungsdienst oder bei der Feuerwehr oder bei der Polizei, überall das Gleiche, dass du dann im Endeffekt deine familiären Bande hast, deine Kollegenbande hast. Und wenn es dann aber wirklich nicht besser wird, dann musst du so offen sein und sagen, das ist normal, dass es nicht so ist, ich brauche aber jetzt Hilfe. Und das wird auch geschult, das wird auch bekannt gegeben. Und dieses Angebot ist ganz wichtig.
Aber dass man als Schutz sozusagen emotional abstumpft und kein feinfühliger Mensch mehr ist nach 35 Jahren, das würden Sie sagen, das ist auch nicht automatisch die Folge?
Nein, das so soll es nicht sein. Also Mitgefühl ist ganz wichtig und Mitgefühl muss man haben. Das wäre sonst nicht menschlich. Und das Abstumpfen ist genau etwas, was eben zeigt, da passt was nichts mehr. Natürlich kriegt man durch die Erfahrung mehr Ruhe, aber es lässt einem trotzdem nicht los, wenn jemandem was Schlimmes widerfährt. Das wäre nicht normal.
Sie haben vorhin über Ihre ersten Erfahrungen mit Feuer berichtet, in Ihrem Leben sozusagen. Das heißt, es ist auch so, dass kein Feuer dem anderen gleicht Viele beschreiben Feuer ja auch als lebenden Organismus irgendwie. Dann gibt es verschiedene Arten von Feuern. Es gibt den Schwelbrand, es gibt den Ölbrand, es gibt die Verpuffung. Es hat ganz viele Gesichter, dieses Feuer.
Ja, Feuer ist was Dynamisches. Entweder du kommst schon zum Großbrand, wo es wirklich überall rauspfeift, wo Geräusche ganz anders sind. Oder du kommst zu einem Feuer, was eigentlich immer gefährlich ist, das sich gerade entwickelt, wo am Anfang eigentlich nur Rauch ist und der Rauch dann immer impulsiver wird, wo du merkst, okay, da ist auch noch Thermik mit drin, da musst du eigentlich aufpassen, dass du deine Leute nur rechtzeitig rausholst, weil wenn das durchzündet, dann kann das fatale Folgen haben, haben wir in unserer Geschichte auch erlebt. Die mannigfaltigsten Gesichter hat so ein Feuer und du musst es auch mit der Erfahrung lernen, Zeichen zu deuten. Hm. Wird auch ausgebildet, auch das Vorgehen in solche Bereiche. Aber nichtsdestotrotz, Erleben ist immer nochmal ein anderer Fall.
Und es ist auch immer noch was anderes, wenn einer von den eigenen Kolleginnen, Kollegen verletzt wird beispielsweise oder gar zu Tode kommt?
Das ist so ziemlich das Schlimmste, was einem widerfahren kann. Also ich konnte Gott sei Dank bisher zurückschauen, dass jede Einsatzkraft beim Einsatz, den ich geführt habe, auch gut rausgekommen ist. Ich hatte auch heikle Einsätze, wo zwei Kollegen fast verloren gegangen wären. Hängt mir heute noch nach, aber es ist gut gegangen. Wir haben alles gemacht, um die zu retten und rauszubringen. Aber wenn es dann der Fall ist, dass wirklich jemand auf der Strecke bleibt, einmal passiert in den 70er Jahren beim überörtlichen Einsatz, dann ist das etwas, was die Feuerwehr richtig lähmt und richtig runterzieht. Hm. Aber alle.
Auch damit muss man dann umgehen.
Ja, das ist aber ein, Gott sei Dank, ein Erlebnis, das ich noch nicht hatte. Und ich hoffe für die Feuerwehr Nürnberg, dass das auch so bleibt.
1875 warst, wir sprechen ja über 150 Jahre Feuerwehr in Nürnberg, als sie gegründet wurde. Was war damals eigentlich der Impuls zu sagen, jetzt müssen wir das mal hier auf solide Beine stellen, wir brauchen eine Berufsfeuerwehr?
Letztlich war das die Zeit. Die industrielle Revolution schlug voll ein, veränderte alle Lebensverhältnisse. Nürnberg war ungefähr in den 40er Jahren bei 46.000 Einwohnern. Wir reden jetzt von Nürnberg innerhalb der Stadtmauern. Mhm. Und 1875 schnalzte die Zahl schon auf über 90.000 Bewohner. Und das Ganze stieg dann noch auf 300.000 letztlich bis 1899, 1900. Das Gefahrenpotenzial durch die Industrialisierung war da. Zuzug aus der Oberpfalz, aus dem Bayerischen Wald, also sehr viele Menschen, die sich aufhielten, die Gefahren wuchsen und die Brandschutzorganisation, die teilweise noch ja mittelalterlich geprägt war, was diese Bereitschaft der Bürgerinnen oder die Verpflichtung der Bürger bis zum 40. Lebensjahr in 4 Feuervierteln, 860 Männer waren das, mhm, anbetraf.
Noch keine Frauen.
Da war noch keine Frau dabei, ne? Und diese verschiedenen vereinsgetragenen Feuerwehren, die sich entwickelt hatten in den 50er Jahren, zwei Turnerfeuerwehren, die sich das erste Mal damit beschäftigt haben, auf französischem Vorbild, und Baden-Württemberg hat es zuerst eingeführt, mhm, verschiedene Turnerfeuerwehren, drillmäßig sich mit der Bekämpfung von Bränden auseinanderzusetzen. Da gab es zwei und dann eine Bauhandwerkerkompanie, eine dritte, die passten nicht mehr in die Zeit. Es fehlte an der Führung, an der Koordination, an dem Weg, wie machen wir weiter, um die Stadtausdehnung und das Gefahrenpotenzial in den Griff zu bekommen. Und 1875, am 30. April, fasste der Magistrat einen Beschluss. Also jetzt muss, nachdem es immer wieder Querelen gab unter den Feuerwehren, jetzt muss jemand her, der die alle unter einen Hut bringt, mhm, also ein Brandmeister. Dann muss man, nachdem die Bauhandwerker freiwillig ihren Dienst aufgegeben haben, musste man die städtischen Bauhandwerker, die bei der Stadt beschäftigt werden, verpflichten. Also Bauhofmitarbeiter quasi, die dann die städtische Feuerwehr bildeten, und alles bündelte man an einem Ort in der Zentralfeuerwache, heutiger Kornmarkt, Germanisches Nationalmuseum in das Schrannengebäude, eine zentrale Wache, wo man Requisiten, Werkstätten bündelte, damit man irgendwann mal schafft, eine ständig besetzte Feuerwehrtruppe, die gut organisiert ist, auf den Weg zu bringen. Und das war der Magistratsbeschluss, und ab da ging es dann los. Erst der Franz Ziegler aus München, der hat es nicht lang ausgehalten in Nürnberg. Und dann ein Eigengewächs, städtischer Bauingenieur, Franz Wolfermann, der dann Brandmeister, später Branddirektor wurde und dann sich nur noch um das Feuerwehrwesen 35 Jahre lang kümmerte und tatsächlich der Pionier war, in Nürnberg die älteste Berufsfeuerwehr in Bayern letztlich voranzubringen. Er hat Wahnsinniges geleistet.
Und dieses und auch andere Details in der Zeitgeschichte, wie sich das dann auch verändert hat bis in die Gegenwart, kann man auch in einem speziellen Feuerwehrmuseum in Nürnberg sich nahe bringen lassen.
Ja, wir haben auf der Feuerwache 3 am Jakobsplatz ein kleines Museum im Dachboden eingerichtet, betrieben vom Förderverein des Nürnberger Feuerwehrmuseums mit Ehrenamtlichen, führe ich auch ab und zu mal. Da finden immer am ersten Samstag im Monat zwischen 13 und 17 Uhr Führungen statt und da kann man sich im Endeffekt mal ansehen, was das Feuerlöschwesen in Nürnberg eigentlich für Facetten hatte durch die Jahrhunderte.
Und wir sprechen heute über wahre Alltagshelden, die Frauen und Männer von der Berufsfeuerwehr Nürnberg. Hans-Peter Reismann, leitender Branddirektor bei der Feuerwehr, ist heute mein Gast und erzählt uns ja auch über die Geschichte. Und da gibt es einen Einsatz, Herr Reismann, der sich in den 60er Jahren abgespielt hat. Der ist in der Stadtgeschichte von Nürnberg mit einem großen Trauerflor markiert.
Ja, es war am 17. Januar 1962. Der Brand des sogenannten Ringkaufhauses in Nürnberg war gar kein Ringkaufhaus mehr in der Nutzung, sondern war letztlich ein Warenlager des damaligen Kaufhofs. Da kam es vermutlich, oder wie die Ermittlungen ergaben, vermutlich durch Zigarettenreste im Kellerbereich in einem Papierlager zu einem Feuer. Das Gebäude war, Brandschutzabschlüsse waren geöffnet, Lagermaterial stand im ganzen Gebäude verteilt und über die zentrale Treppe konnte sich das Feuer rasend schnell ausbreiten. In den 60er Jahren, ja, Handys gab es noch nicht. Die Beschäftigten selber, die Brandschutzorganisation, wie sich im Nachhinein herausstellte, ließ ziemlich zu wünschen übrig. Man versuchte irgendwann eine Feuermeldung zu machen. Das war aber schon da, wo eigentlich alle Leitungen abgebrannt waren. Also aus dem Gebäude selbst konnte man gar keine Hilfe rufen. Nach über 20 Minuten verspätet wurde dann die Feuerwehr über einen Notruf und über einen Ruf der Funkstreife, die unterwegs war, die diesen wahnsinnigen Flammen und Qualm aus dem Gebäude sah, gerufen. Und die ersten eintreffenden Einheiten fanden eigentlich nur noch Chaos vor. Menschen, die schon vom Dach gesprungen waren, Hilferufe hinter vergitterten Fenstern, die wegen des Einbruchschutzes da waren. Die Einheiten versuchten, ihr Menschenmögliche, sie mussten ja mit Sprungtüchern versuchen, die Menschen, die oben standen, zu fangen. Ein Sprungtuch erfordert 16 Mann, also sehr personalintensiv. Immense Hitze im Gebäude mit der damaligen Ausrüstung. Man versuchte alles reinzukommen, Menschen zu retten, aber man war erstmal auch gezwungen, überhaupt die ganzen springenden Menschen aufzufangen. Verheerend das Ganze im Endeffekt von der Wirkung. Und letztlich auch eine gewisse Machtlosigkeit, die du in so einem fortgeschrittenen Brandstadium hast, mit 22 Menschen, die tatsächlich ums Leben kamen, 18 Frauen, 4 Männer, im Alter zwischen 15 und 45, 16 verletzte Betriebsangehörige und ja, 11 eigene verletzte Kollegen, die da im Endeffekt beim Einsatz Schaden genommen haben. Das Ganze wurde in der Öffentlichkeit sehr schnell mit Schuldzuweisungen verbunden, die dann mehr und mehr natürlich auch in die Richtung der Feuerwehr ging. Es kam zu langwierigen Prozessen, wo dann letztlich selbst die Staatsanwaltschaft regelnd eingreifen musste und klarstellen musste, also nicht die Feuerwehr hat hier einen Fehler gemacht. Man musste das Ganze aufarbeiten und erst nach 3 Jahren war eigentlich eindeutig die Aussage, die Feuerwehr konnte da eigentlich nichts machen. Sie hat ihr Möglichstes gegeben. Sie hat gerettet, was zu retten war, aber es hing den Kollegen nach. Kollegen wurden in der Straßenbahn bespuckt. Niemand ging mehr mit Uniformen raus. Wenn sie irgendwo im Einsatz waren, kamen sofort Kommentare aus der Bürgerschaft, die Kollegen runtergezogen haben unter diesen Vorurteilen, die da aufgebaut waren. Es dauerte lange, bis der Ruf wieder besser wurde und als ich zur Feuerwehr kam, Anfang der 90er, ich lernte noch Kollegen kennen. Es war kein Thema, über das die Kollegen gerne redeten. Wenn sie was erzählten, dann waren sie manche mit Tränen in den Augen beziehungsweise Schweiß auf der Stirn. Also das hing den Kollegen nach natürlich, aber die Opferzahl war natürlich verheerend. Und es gibt Gott sei Dank jetzt auch in Erinnerung an diesen Einsatz gegenüber von dem ehemaligen Ringkaufhausstandort, eine Gedächtnis, eine Erinnerungsstelle, wo alle Namen aufgeführt sind der Toten, wo man auch mal daran denken kann.
Also ein richtiges Trauma, einerseits für die Stadtgesellschaft, aber auch für die Feuerwehr selber.
Ja.
Vergleichbar vielleicht in Ansätzen mit dem, was unser heutiges Sendedatum ja auch impliziert. Wir haben heute den 11. September,
ja.
Die Anschläge auf das World Trade Center in New York, wo auch die Feuerwehrleute die ersten waren, die irgendwie erstmal reagieren mussten, die auch in diese Häuser, in diese brennenden Hochhäuser gegangen sind, ja, um zu löschen. Und keiner konnte sich vorstellen, dass das letztendlich Todesfallen waren, weil sich auch keiner vorstellen konnte, dass so ein Gebäude in sich zusammenstürzt irgendwann.
Ja, richtig. Also war weltweit für alle Feuerwehrleute ein Riesentrauma. Ich glaube, das waren weit über 300 tote Feuerwehrleute eigentlich, die da reingingen und alles gaben. Aber letztlich konnte sich niemand vorstellen, was da eigentlich genau an Energie drin umgesetzt wird, was die Bauwerkskonstruktion dann letztlich zum Einsturz brachte. Erschreckend, erschütternd, hat jeden mitgenommen. Und seit 2001 leben wir in einer völlig veränderten Welt, auch bei den Feuerwehren. Terrorgefahr, seither eigentlich immer ein Thema, auch nicht besser geworden. Und letztlich auch das Thema des Katastrophenschutzes, der Vorbereitung auf derartige Anschläge, Massenanfall von Verletzten, der uns seit dieser Zeit beschäftigt.
Und noch was scheint sich verändert zu haben in der Gesellschaft. Sie haben vorhin gesagt, nach diesem Trauma wurden Feuerwehrleute auch angegangen oder bespuckt. Das war eine ganze Zeit lang jetzt anders. Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich das sagen. Ich war auch beim Roten Kreuz in den 90er Jahren. Was heute zum Teil in der Medienlandschaft auftaucht für Meldungen, dass Feuerwehrleute im Einsatz behindert werden, dass letztendlich auch Gewalt gegen Feuerwehrleute, gegen Rettungskräfte angewandt wird. Das ist auch etwas Neues wieder, oder?
Ja, insbesondere vielleicht die Grenzen, die teilweise überschritten werden, die Ignoranz teilweise, dass man Anweisungen eben nicht befolgt, bestimmte Bereiche zu betreten oder mit dem Auto nicht durchzufahren. Diese Rüpelhaftigkeit, die ist da. Ob das jetzt ein Zeitzeichen ist oder ob es das schon immer gegeben hat, es wird halt schneller bekannt. Was wir auf jeden Fall machen, wenn bei uns Kollegen angegangen werden, dann wollen wir die Meldung. Und dann gibt es definitiv über den Oberbürgermeister, über die Feuerwehr eine Anzeige bei der Polizei und die Staatsanwaltschaft und auch die Richter sind da wenig nachsichtig. Mhm. Also wenn wir tatsächlich, wir haben diese Fälle gehabt, eine Feststellung haben, dass da in irgendeiner Form ein Kollegin oder ein Kollege im Einsatz angegangen wird, dann wird das Konsequenzen für die Person haben, bis zur Haft.
Weil in der Situation selber kann man ja als Feuerwehrmann, als Feuerwehrfrau nicht einfach zurückpöbeln, oder?
Nein, unsere Kollegen und die Kolleginnen sind so gebrieft, dass wir uns zurückhalten. Dass wir auch vielleicht mal die Situation abschätzend zu deeskalieren. Wenn es nicht notwendig ist, auch gar nicht weiter in den Bereich dann reinzugehen, das sowieso nicht. Aber wenn es eine wichtige Einsatzmaßnahme ist und wir das machen müssen, dann holen wir entweder die Polizei, treten im Rudel auf. Aber wir versuchen zu deeskalieren, nicht noch jemanden auf die Palme zu bringen. Wenn es dann trotzdem mit Gewalt in Gewalt reingeht, dann wollen wir, dass das entsprechend verfolgt wird.
Was niemanden davon abhalten sollte, zur Feuerwehr zu gehen, dazu zu gehen, zu einer freiwilligen Feuerwehr oder sich für den Beruf des Feuerwehrmanns, der Feuerwehrfrau zu interessieren. Brauchen Sie Nachwuchs oder sind alle Stellen besetzt?
Wir brauchen Nachwuchs im Berufsfeuerwehrbereich, definitiv. Der Fachkräftemangel ist ja in aller Munde. Wir haben in den letzten Jahren neue Konzepte. Bisher war es immer so, dass ich eine handwerkliche Ausbildung brauche, um dann als Anwärter bei der Feuerwehr anzufangen. Das ist ein immenser finanzieller Unterschied, der sich da auftut. Fachkräfte werden aber draußen auch gut bezahlt und es fällt dann dem einen oder anderen schwer, dann zu wechseln. Deswegen haben wir jetzt auch verschiedene Berufsbilder eingebracht, die es einem ermöglichen, nach der Schule sich auf den Weg zu begeben, nach einem mittleren Bildungsabschluss auf den Weg zu begeben in Richtung Berufsfeuerwehr. Da kann man gerne mal auf unserer Homepage sich informieren, denn da könnte ich jetzt stundenlang erzählen, welche Möglichkeiten es gibt. Und wenn jemand Kinder hat, Enkelkinder oder selbst gerade auf der Suche ist, bitte nachschauen. Da gibt es wirklich tolle Modelle. Und dann kann man zur Berufsfeuerwehr gehen. Und ich kann selber sagen, es ist der tollste, schönste Beruf, den man sich vorstellen kann, wenn man die Herausforderung liebt.
Und es ging auch bei uns um ein Jubiläum heute, 150 Jahre Feuerwehr Nürnberg, die älteste Berufsfeuerwehr in Bayern. Hans-Peter Reismann, da wird noch ordentlich gefeiert in diesem Jahr. Zum Beispiel gibt es Tage der offenen Tür, die man noch besuchen kann.
Ja, wir haben das ganze Jahr als Jubiläumsjahr konzipiert, das eigentlich ab dem April losging. Da kann man auch auf der Homepage mal schauen. Mhm. Das sind Rückblicke, der Festkommers ist aufgezeichnet, wo die ganzen Ansprachen, das ganze Programm war. Man konnte einen historischen Stadtrundgang machen, den kann man auch online machen. Mhm. Wenn man den macht, kann man Codewörter sammeln, die man dann am letzten Tag der offenen Tür am 19.10. auf der Feuerwache 5 gegen ein kleines Geschenk eintauschen kann. Und der nächste Tag der offenen Tür, der ist dann am übernächsten Samstag, am 21.09. auf der Feuerwache 4 am Hafen. Feuerwache 5 ist bei der Messe, habe ich vergessen zu sagen. Mhm. Und da erwartet uns ein ganz interessantes Programm, technische Hilfeleistungen. Wir haben einen Feuerwehrkran dort, wir haben technische Spezialfahrzeuge, wir haben die Tauchergruppe dort im Einsatz, die sich vorstellen will. Information auch zum Beruf und auch vorbeugende Informationen im Bereich Katastrophenschutz, Zivilschutz, wie kann ich mir selber im Endeffekt schon Resilienzmaßnahmen für meinen eigenen Bereich machen. All das findet man bei diesem Tag der offenen Tür und da sind alle recht herzlich eingeladen. Und heute haben wir auch den Warntag, die Sirenen heulen um 11 und die ganzen Apps werden überprüft. Also auch der Katastrophenschutz ist da ein großes Thema bei dem Tag der offenen Tür.
Vielen Dank, dass wir in die Geschichte und hinter die Kulissen der ältesten Feuerwehr in Bayern blicken durften mit Ihrer Hilfe. Wenn Feuerwehrleute auseinandergehen, was wünscht man sich da? Irgendwie gut Schlauch oder gut Wehr? Oder
Glück auf.
Glück auf.
Glück auf, ja. Oder wir sagen einfach HD.
Hans-Peter Reismann, vielen Dank fürs hier gewesen sein. Und dieses Gespräch als Ganzes demnächst auch als Podcast hier abruf- und nachhörbar, jetzt im Anschluss nach den 12 Uhr Nachrichten BR Heimat aktuell mit Andreas Estner, Mikrofon im Studio Nürnberg. Von BR Heimat verabschiedet sich Tom Viehweg. Vielen Dank fürs Zuhören. Servus und Ade.